sein? Danke, Schnaller. Nicht richtig rum? Das war richtig? Schön. Hast richtig gemacht. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Ich möchte zunächst einmal, bevor wir anfangen mit dem ersten Vers, ein bisschen etwas zu dem Buch sagen, dem Nektar der Unterweisung. Dieses Buch ist geschrieben worden von Srila Rupa Goswami und in Prabhupada hat er einmal gesagt, dass die Bewegung für Krishna-Bewusstsein unter der Aufsicht Rupa Goswamis ausgeführt wird. Rupa Goswami ist also unser ursprünglicher Lehrer und wir heißen deswegen die Rupanugas. Anuga heißt diejenigen, die nachfolgen. Wir folgen Rupa Goswami nach. Narottam Das Thakur hat das schon in seinem Prarthana gebeten, hat er diese Verbindung zu Rupa Goswami ausgedrückt, indem er in dem Lied Goranga Balite Habi schrieb: Rupa, Rupa Raghunatha Pade Hoibe Akuti Kabe hama bujabate yugala priti. Wann werde ich begierig sein, die Literatur zu verstehen, die von den sechs Goswamis zurückgelassen wurde? Dann werde ich in der Lage sein, die transzendentalen, liebevollen Angelegenheiten von Radha und Krishna zu verstehen. Also, es geht darum, die durch die Hilfe von Rupa Goswami einen Einlass zu finden in das große Geheimnis des Krishna-Bewusstseins. Woran könnte das liegen, dass Rupa Goswami so wichtig für uns ist? Der Grund ist, dass er eigentlich eine vertraute Gefährtin von Srimati Radharani ist, als Rupa Manjari. Diese Rupa Manjari ist erschienen auf dieser irdischen Ebene als ein Sadaka, ein sehr, sehr vollbrachter Sadaka, das Rupa Goswami, und gibt uns eine Guideline, wie wir zurück zu Krishna kommen. Das merkt man, wenn man die Themen untersucht, die um Nektar der Unterweisung beschrieben werden. Es geht dort wirklich um Themen, die erstmal ganz wichtig sind für den Anfänger. Kontrolliere die Sinne und den Geist, so fängt der erste Text an. Und es hört auf am Radakund. Ihr könnt euch vorstellen, dass vor zwischen diesen Unterweisungen eine unglaublich lange und sehr faszinierende Wegstrecke liegt, die Rupa Goswami erklären wird. Was ist also nötig von der Anfängerstufe, wo man laufend zu viel ist und zu schlägt und eben zu viel schlägt und immer schlecht drauf ist, weil man den Geist nicht und die Sinne nicht konzentrieren kann. Bis man dazu kommt, in seiner Aprakrita Deha, ist das Sanskrit Wort, in seinem spirituellen Körper am Radakund zu leben und ein Bad zu nehmen. Das war eine unglaubliche Wegstrecke. Dieser Weg wird beschrieben in der Unterweisung, wie man von den beginnenden Stufen des Krishna-Bewusstseins hin zur Vollendung kommt. Obwohl das Buch kurz ist, sind nur 11 Texte, ist es ein kompletter Guide. Wie sagt man Guide in Deutsch? Ein Führer, nicht? Der kleine Führer oder der große Führer im Krishna-Bewusstsein. Ja. Srila Prabhupada sagte einmal, um den höchsten Erfolg im Leben zu erlangen, muss man den Unterweisungen folgen, die in der Upadeshamrita gegeben werden. So, dieses Werk werden wir also behandeln in der Woche, die wir haben. Wir wollen versuchen, uns unsere Zeit beiseite zu nehmen und uns wirklich darauf fixieren, bis plötzlich in unseren Zellen und in unserem DNS-Code der Nektar der Unterweisung schwingt und uns trägt und begleitet. Lass mich jetzt ganz kurz noch etwas zu dem Autor Rupa Goswami sagen. Er lebte von 1489 bis 1564, stammte von einer guten Familie in Baklachan Sadlib ab und hatte 5 Brüder und eine Schwester. Er war von jung an unglaublich auffallender Persönlichkeit, weil er so, wie sagt man, von leuchtender Intelligenz und leuchtendem Wesen war. Und deswegen hat ihn der damalige König von Navadvip, der Nawab, dazu gezwungen, mit seinem Bruder zusammen Minister zu werden. Wir hatten das in unserem 6 Goswami-Seminar. Warst du eigentlich da beim 6 Goswami-Seminar? Du bleibst. Einige waren da. Erwin, warst du da? Ja. Toll. Dieser Nawab, der damalige König von Bengalen, war eine Inkarnation von Kamsa. Also so heavy. Und um ein bisschen Ruhe zu haben vor ihm als Minister, ging Rupa Goswami nach Ramakeli, wo er sich ideale Lebensumstände schuf. Er baute ein verstecktes Brindaben auf. Das heißt, er baute Seen und säte Kadamba-Bäume und auch Tamal-Bäume dort an. Dort kam regelmäßig der große Gelehrte Vidyavachaspati vorbei und unterrichtete Rupa Goswami in den vedischen Schriften. Als Rupa 25 Jahre alt war, das war im Jahre 1514, nach meinen Notizen, hat sich Sri Chaitanya Mahaprabhu auf seinem Wege von Puri nach Vrindavan in Ramakeli aufgehalten und Rupa Goswami eingeweiht. Damals hatten Rupa und Sanatan zu Chaitanya Mahaprabhu gesagt: Wir sind zutiefst gefallen. Wir sind beschämt, vor dir zu treten. Aber wir haben von deiner großen Barmherzigkeit gehört. Bitte rette uns. Und Chaitanya Mahaprabhu gab den beiden seine Segnung, er gab ihnen die Einweihung, die heiligen Mantren. Und unterwies sie ihn letztendlich seine Mission beizutreten. Er hat den Rupa Goswami 4 Anordnungen gegeben, die die Lebensmission von Chaitanya Mahaprabhu wurden. Habt ihr auch in eurem Leben solche Anweisungen von Mahaprabhu? Ich glaube grundsätzlich schon. Werdet Krishna bewusst, ja, und verbreitet Krishna Bewusstsein. Das hat Lord Chaitanya zu jedem gesagt. Die 4 Unterweisungen, die er aber ganz spezifisch an die Goswamis gegeben hat, an Rupa und Sanatan, war: Mach die heiligen Orte in Vrindavan ausfindig. Zweitens, etabliert Dekis, damit die Menschen vor Krishna treten können. Drittens, schreibt Bhakti-Shastra, das haben die Goswami gemacht. Und viertens, legt die Regeln für das Leben in der Hingabe für Krishna fest. Regeln, Rules. Diese Regeln sind niedergeschrieben worden im Hari-Bhakti-Vilas, dem Vaishnava-Knigge, wenn man so will, für die Verhaltensregeln, die da drin sind. Also, Rupa und Sanatan Goswami haben die erste Unterweisung ausgefüllt, indem sie Vrindavan ausgebaut haben und zugänglich gemacht haben. Die zweite Unterweisung hat Rupa Goswami wahrgenommen, indem er welchen Devi gefunden hat? Govindaji, ja, und Sanatan Goswami? Shishi Radha Madan Mohan, genau. Und dann hat Rupa Goswami und Sanatan Goswami Bhakti-Shastras geschrieben. An welche könnt ihr euch erinnern? Ja, das ist der, nach dieser Samhita Sindhu. Gut, bleiben wir mal bei Rupa Goswami. Was noch? Dieses Buch natürlich, der Nektar der Unterweisung, Upadeshamrita. Was hat Rupa Goswami noch verfasst? Wie bitte? Ja? Lalita und Didakta Madhava, Schauspiele über die Heiligkeiten Krishna. Hamsaduta, Dana Sri Pramodi, Udara Sandhi. Ujwala Nilamuni und so weiter. Sanatana Goswami können wir uns kurz besinnen, was hat er verfasst? Das hast du, glaube ich, gesagt, Priya Bhagavatamrita. Mhm. Und Hari Bhakti Vilas, da hat er die Notizen verfasst, die Arbeit gemacht und das Meditieren und herausgeben hat Gopabhatta Goswami gemacht. Ja, da sind auch dann die Regeln des hingebungsvollen Lebens. Hier werden, in diesem Buch werden auch viele Regeln gegeben, was man tun kann. Ja, ich will nicht im Einzelnen wiederholen, was ich im Ex-Goswami-Seminar gemacht habe, aber möchte euch ganz kurz noch sagen, wie Rupa Goswami in Vrindavan total zurückgezogen lebte und eines Tages total besorgt an der Yamuna saß und meinte, wenn er sollte Govinda finden und er wusste, Govinda war hier irgendwo in Vrindavan, aber er kannte ihn nicht. Zu dem Zeitpunkt kam ein kleiner Brijbasi-Junge und sagte, Baba, jeden Tag geht man Yogapit eine Kuh auf ein Hügel und lässt aus ihren Euter wenig in den Hügel auf. Lass uns da mal sehen, wer da ist. Und wie der Arishet einen Deti geben. Rupa Goswami feuchte den Brijbasi und sah dann, dass tatsächlich an der angegebenen Stelle eine Kamadene-Kuh kam, eine wunderschöne große Kuh und literweise Yamuna Milch in das Loch einliegt. Also literweise, das hörte nicht mehr auf. Es war nicht der normale Inhalt eines Euters, sondern das sind ja, die Kamadene-Kühe haben ja unbegrenzte Mengen an Milch und als er dann sich umblickte, um zu sehen, wo der Junge war, war das da schon. Da ging er auf den Hügel herauf, kratzte ein bisschen und sah als den Körper von Govinda Deity. Dieser Deity wird jetzt in Jaipur verehrt. Wenn ihr nächstes Mal nach Indien geht, möchte ich euch unbedingt nahelegen, diesen Deity in Jaipur zu besuchen. Govinda Deity. Das ist eine Tagesreise, die man von Vrindavan mit einem Jeep unternehmen kann oder mit einem klapprigen Bus, je nachdem, wie abenteuerlustig man ist. Und dann kann man in Jaipur Govindaji, Gopinath sehen. Und wenn man noch ein bisschen Zeit hat, dann kann man weiter nach Karoli fahren und dann kann man dann nochmal ein Gebet von Sanatana Goswami sehen. Ja. Nun möchte ich euch beschreiben, wie es zu diesem Buch kam. Sri Chaitanya Mahaprabhu hielt sich in Puri auf. Und einmal besuchte Rupa Goswami ihn in Jagannath Puri. Es war ziemlich am Ende von Chaitanya Mahaprabhus Lilas auf der Welt. Chaitanya Mahaprabhu saß auf dem Ufer und weinte nach Krishna, wie es in den letzten Tagen seines irdischen Aufenthalts immer macht. Er weinte immer nach Krishna, genau wie die Radha. Die Devotees waren um ihn herum. Lord Chaitanya schaute so in den Halbbewusstsein, also nicht halbbewusst über seine Umgebung, sah er die Sanddünen von Puri und in seinem inneren Auge sah er sie als Govardhan, der heilige Berg. Er schaute an den Waldsaum längs und sah den Wald. Und dann sprach er ganz lang er sprach, wie es genau war, er sprach über seine ganze Lehre. Rupert Goswami war dabei da und machte sich Notizen, so wie manche von euch. Und verfasste dann diese Notizen später in Versform. Und diese 11 Verse haben da ihren Ursprung in Chaitanya Mahaprabhu. Nektar, oder? Habe ich auch neu gelernt. Das ist also aus dem Lotusmund Chaitanya Mahaprabhu gekommen und von Rupa Goswami kondensiert und eben in Versform gelassen. Ja. Srila Prabhupada sagt, das ist unser Guidebuch, unser, wie sagt man Guidebuch? Anleitungsbuch, oder? Anleitungsbuch. Es leitet uns an, im Krishna-Bewusstsein. Rupa Goswami war sehr, sehr schön anzusehen, dass wir uns den Autoren ein bisschen vorstellen können. Und er gilt als eine Erweiterung von Südkirtanien-Rahmen-Körper. Deswegen hat er auch diese Unterweisung in Versform verfasst. Krishna bat uns bedingten Seelen, alle uns hinzugeben. Sri Chaitanya Mahaprabhu lehrte jetzt durch Rupa Goswami, wie wir das machen können. Ich möchte euch jetzt kurz einen Überblick über den Nektar der Unterweisung geben, die sich eigentlich. Ich glaube, wir merken jetzt, dass Mensch, das wusste ich ja gar nicht sagen. Das ist das wichtigste Buch hier im Krishna-Bewusstsein. Und ich kriege das so bei einem Veda-Akademie-Seminar mit, wie fortunate ich bin, wie sehr vom Glück begünstigt ich bin. Ich möchte euch eine kurze Übersicht geben. Wenn wir jetzt einen Flipchart hätten, dann das brauchen wir nicht jetzt zu holen. Later, Kala Kanta. Nandi kann das raufschreiben, dann seht ihr es. Ich glaube, es ist gut, wenn ihr euch das, Sadanandi wird euch das aufschreiben, aber wer sich notieren will, kann es jetzt auch notieren. Der erste Text beschreibt die Symptome eines selbst, eines kontrollierten Devotees. Text 2, 3 und 4 beschreibt, was die äußeren Verhaltensweisen eines solchen Devotees sind und was für Regeln er sich gibt. Text 5, 6, 7 und 8 beschreibt, wie sich der Devotee innerlich entwickelt und was für eine Vision er hat. Text 9 und 10 beschreibt, was die besten Orte sind im Universum und die größten Persönlichkeiten, die Krishna verehren. Und Text 11 beschreibt den größten Nektar im Universum. Was das ist, werden wir alle sehen. Nektar. So, jetzt möchte ich mit euch zielstrebig in den ersten Text hineingehen. Ich bitte darum, dass ihr ihn wieder in Sanskrit wiederholt und dann werden wir danach den Text lesen. Haben wir eigentlich Bücher für die Devotees? Glaube ich nicht so viele. Nicht jetzt, Kala Kanta. Ich glaube, die sind ziemlich vergriffen, diese Bücher. Isha? Ja. Können wir vielleicht den Devotees geben zurzeit? Ihr könnt euch das auch kaufen. Hier kaufen. Also das lohnt sich. Also bei dem Buch würde ich wirklich mal meinen letzten Liebenmarker zusammenkratzen und die Eltern anrufen und dann das irgendwie was schicken und so, weil das ist schon eigentlich jetzt vergriffen. Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jiva Vegam Udarapasta Vegam Etan Vegan Yo Vishaheta Vira Sarva Apima Pritivim Sashishya. Wer einen klaren Verstand besitzt, und den Drang der Sprache, die Forderung des Geistes, die Angriffe des Zornes und den Drang der Zunge, des Magens und der Geschlechtsteile zu beherrschen vermag, ist geeignet, auf der ganzen Welt Schüler anzunehmen. Wollen wir kurz wiederholen, dass es bei uns im Bewusstsein ist. Wer einen klaren Verstand besitzt und den Drang der Sprache beherrscht, die Forderung des Geistes, die Angriffe des Zornes und den Drang der Zunge, des Magens und der Geschlechtsteile. Solcher Mensch ist geeignet, auf der ganzen Welt Schüler anzunehmen. Ja. Bhaktivinoda Thakur erklärt, dass die Symptome eines Sridandigoswamis sind, der als ein Madhyam Adhikari auftritt. Also jemand, der den Geist und die Sinnenkontrolle übt. Ich möchte sagen, ich bin doch kein Sannyasi. Das ist ja völlig unrelevant für mich. Nein, für jeden Devotee ist es wichtig, den Geist und die Sinne zu kontrollieren. Und wir werden in unseren Ausführungen überlegen, warum. Was fällt euch ein zu Geistes- und Sinnenkontrolle? Warum ist das wichtig? Gopal, ich glaube, du hast oft damit zu tun bei deinem Service. Sehr oft gibt es genügend Passagen zur rechten Zeit und dann Sinnkontrolle. Warum können sie das wichtig sein? Keine Sorge, so ist das immer am Anfang eines Seminars. Wir müssen erstmal ein bisschen Öl in die Maschine da oben kriegen. Kein Problem, das kommt schon noch. Einfach zuhören und mitdenken. Brinda Devi, was sind deine Verwirklichungen? Ja. Sonst leidet man auch sehr, wenn man. Ja. Ja, der Geist zwingt ein. Immer wieder. Und man kann sich nicht konzentrieren auf das Wesentliche. Ja. Wir sehen nur das, was uns die Sinne vorgaukeln und nicht die Dinge, die dahinter sind. Gut, der unkontrollierte Gedanke, ihr habt sehr nice gesagt, in diesem Vers hören wir, dass wir die Hindernisse in der Bhakti überwinden müssen. Der unkontrollierte Geist ist ein Hindernis und der andere ist die unkontrollierten Sinne. Krishna erklärt das in der Bhagavad Gita sehr eindeutig. Er sagt, Bhogaishvaya Prasastanam Yapadita Chetasa. Wer zu sehr am materiellen Genuss hängt, wird niemals den festen Entschluss fassen können, sich in Handlungen der Hingabe zu beschäftigen. Wenn man so sehr am materiellen Genuss hängt, da kommt keine Entschlossenheit auf für spirituelles Leben. Ich glaube, viele von uns, die wir uns im spirituellen Leben beschäftigen, haben manchmal so Schwierigkeiten mit unserer Entschlossenheit. Kennt ihr das? Man bringt einfach nicht die Entschlossenheit auf, weil der Geist so mit den Dingen der Welt beschäftigt ist. Und Krishna gibt einen anderen Schluck, aber er sagt, Matra Shvasha Stukonteya. Wenn man die Sinne mit den Sinnesobjekten zusammenbringt, ist das letztendlich eine Ursache von Leid. Das ist nicht genug. Man leidet zum Schluss. Maya macht genau das Gegenteil. Er sagt, je mehr du Sinnbefriedigung genießt, desto mehr genießt du. Aber die Buddha lehrt uns, je mehr du Sinnbefriedigung hast, desto mehr leidest du. Deswegen lehrt uns Krishna, dass wir sehr maßvoll sein sollen. Schon ein bisschen für die Sinne, aber nicht zu viel essen und nicht zu wenig. wie Salz. Ja, nicht zu viel, nicht zu wenig. Sehr, sehr wichtig. Die Karmis versalzen sich das Leben immer so. Oh. Und manche die Bodhis auch, weil die noch nicht die Sinne und die Geist kontrollieren können. Das Padma Purana sagt, dass wenn du den Weg der Sinnes und wenn du den Weg der Sinne und den Geist gehst und zur gleichen Zeit Krishna bewusst werden willst, dann betrügst du dich selber. Er sagt, wie kann sich Lord Mukunda im Herzen einer Person offenbaren, dessen Herz überwältigt ist von Wehklagen, Zorn und vielen Agitationen leben. Wie kann sich Krishna im Herzen manifestieren? Können wir glaube ich nachvollziehen. Wenn das so, wenn es so aufgewühlt ist vom materiellen Leben, wenn so sehr die Erscheinungsweise der Leidenschaft und Unwissenheit im Leben wird. Im Lord Chaitanya, Chaitanya Charitamrita heißt es auch, die Person, die hierhin und dorthin läuft, das, diesen Vers rezitiert Prabhupada, und danach sucht, seinen Gaumen zu befriedigen, und die immer an die Wünsche angehaftet ist, vom Magen und den Genitalien, ist unfähig, Krishna zu erreichen. Wenn wir also ewig die Angehafte bleiben auf dieser materiellen Ebene. Da muss man einfach die Sinne und den Geist ein bisschen kontrollieren. Sonst läuft man in die andere Richtung, die einfach nicht uns zufrieden stellt. Hare Krishna, von der Schule zurück. Jetzt wird eine andere Art von Schule, jetzt muss man umschalten, die Vaishnava-Schule. Prabhupada spricht in seiner Erläuterung über eine ausführliche Analyse dieses Textes. Er spricht zuerst über die Notwendigkeit, den Drang der Sprache zu besprechen, zu beherrschen. Man will ja immer was sprechen. Wie geht's denn? Wie ist das? Wie ist jenes? Die ganze Welt ist voll mit Sprachen. In Café Goranga wird auch viel gesprochen, habe ich gehört. Unglaublich. Nicht? Das ist immer was da. Aber das Bhagavatam sagt, Worte, die nicht die Herrlichkeit des Herrn beschreiben, der allein das ganze Universum heiligen kann, werden von heiligen Menschen als Pilgerstätten für Krähen angesehen. Wisst ihr, was eine Krähen, was eine Pilgerstätte für Krähen ist? Ein Abfallhaufen. Worte, die nicht die Herrlichkeit des Herrn beschreiben, der allein das ganze Universum heiligen kann, werden von heiligen Menschen als Pilgerstätten für Krähen angesehen. Da die vollkommenen Menschen Bewohner des transzendentalen Reiches sind, ziehen sie keine Freude aus solchen Worten. Sie sind wie Schwingen. Prabhupada gibt im seine Erläuterung, das Beispiel von einem Frosch, der athletisch quakt, um eine Froschkönigin anzuziehen, quak, quak, quak. Aber statt eine Froschkönigin anzuziehen, durch sein athletisches Gequake, kommt eine Schlange, die auf ihn aufmerksam wird und schluckt ihn. Das ist, habt ihr das schon mal erfahren, wenn man Unsinn redet, wie plötzlich sich das ganze Gerede, das kippt dann so um, plötzlich streicht man sich und ist. Oder es ist einem so leer, was haben wir denn eigentlich geredet? Ihr müsst wissen, die Zunge ist ein Organ, was kein Rückgrat hat. Dass die sagt manchmal Sachen, it has no spine. Die Zunge sagt manchmal Sachen, die einfach nicht gesagt werden sollte, dass es kein Rückgrat hat. Ein Beispiel hiervon ist, was wir gestern in Berlin besprochen haben, als Mutter Sita, um Lila das Beispiel zu geben, zu Lakshman sagte, als er nicht von ihr weggehen wollte, du willst ja nur mit mir vertraut zusammen landen, hast darauf gewartet. Aufgrund dieses Einsatzes gab es einen fürchterlichen Vernichtungskrieg. Denn sonst wäre Lakshman nicht gegangen, sonst hätte, dann hätte Ravana niemals Sita entführt und so weiter. Das ist, was manchmal passieren kann, wenn die Zunge aktiv wird. Schlimmer noch ist es, wenn man mit der Zunge Leid für andere zufügt. Oh, das ist so heavy. Die schlimmste Art von unserem Gespräch ist, so heißt es in unseren Schriften, wenn man über Vaishnavas schlecht spricht. Das ist die schlimmste Art von Nonsensgespräch, wo man wirklich sich acht geben muss, da die Zunge, diese rückgratlose Zunge zu kontrollieren. Das darf uns, sollte uns nie über die Zunge kommen. Das müssen wir machen. Der nächste Punkt, den Rupa Goswami macht, den man kontrollieren soll, ist die Forderung des Geistes zu kontrollieren. Die Forderungen des Geistes sind sehr, sehr fordernd. Der Geist kann uns Sachen in den Kopf hineingeben, die sehr, sehr schwierig nur zu überwinden sind. Sehr schwierig. Das, wenn einmal so ein Wunsch im Geist ist und eine Forderung ausbreitet, kennt ihr das? Dann ist das Tag und Nacht dran. Tag und Nacht. Und wenn man da nicht lernt, mit umzugehen, dann entwickeln sich ungezügelte Anhaftungen. Ungezügelt. Man kann sie nicht zügeln. Wie könnte man umgehen mit diesen Forderungen des Geistes? Offensichtlich sind es Forderungen, die nicht förderlich sind. Wenn der Geist sagt, du musst endlich Krishna bewusst werden, wenn das drin ist, dann können wir erleichtert aufschnaufen. Kennt ihr das, wenn der Geist irgendwas in diesem Film muss ich sehen? Und das geht nicht raus, das ist da drin. Oder das muss ich haben. Was in den Schriften gesagt wird, was gut ist, man sollte über die Nachteile in der Sache vorher nachdenken. Denn sehr oft denken wir nicht, denken wir erst nachher über die Nachteile nach. Das heißt immer so schön. Es gibt jetzt gerade ein Brahmachari-Seminar für Brahmachari. Es sind nur Brahmacharis erlaubt zu kommen. Es wäre auch schön, mal ein Brahmacharini-Seminar zu geben. Das ist auch sehr wichtig, glaube ich. Und da sage ich, dieses oberflächliche Verliebtsein, diese Lust, ist der Versuch der Natur, die Vernunft auszuschalten. wenn man an so etwas anhaftet, ist das Versuch der Natur. Ja. Es ist immer so, wenn der Mind erstmal unruhig ist und Pläne macht für Sinnbefriedigung, entwickelt sich zuerst eine starke Anhaftung und danach wird man immer ein bisschen zornig. Weil man kann einfach nicht die Anhaftung zufriedenstellen. Das geht nicht. Man macht sich Riesenideale und die kann man nicht erreichen. So, wenn die Sprache ungezügelt ist, wenn der Mind ungezügelt ist, dann kommt der Zorn auf. Und Krishna sagt in der Gita, Damba Darpa Bhimanascha, Zorn, Damba heißt Zorn, Darpa, Steffi, du bist das, hast du das schon gelernt in Sanskrit? Und Abhimanas, falsches Ego, das sind die Tore, die zur Hölle führen. Man muss die unbedingt kontrollieren. Die Zunge soll man kontrollieren, ist klar. Den Bauch, der Bauch will immer mehr als notwendig haben. Und die Genitalien, ist klar, die wünschen sich ihre Sinnesobjekte. Hm. solange wir unseren Geist nicht kontrollieren können und ihn wegbringen von den Objekten der Sinnesbefriedigung, werden wir durch unsere spirituellen Praktiken kaum richtig Erfolg haben. Prabhupada hat es einmal so gesagt, täglich gehen in den Ganges 1000 Prostituierte zum Baden nach der Nacht. Aber die verändern sich nicht, weil die haben schon die nächsten Pläne weiterzumachen. Gangesbad ist so super, aber wenn man schon laute Pläne hat, schon wieder weiterzumachen, so müssen wir auch die Sinne und den Geist unter Kontrolle kriegen. Ich glaube, ich werde das nicht so ausführlich hier beschreiben, weil die meisten von euch das ja eigentlich sehr gut schon machen. Die Heiligen Schriften sagen uns, am besten mit unserer Rede, am besten wir geben unseren Sinn positive Beschäftigung. So kann man sie am leichtesten kontrollieren. Wenn wir sie jetzt, wisst ihr, wenn man sich so versucht, so zu kontrollieren mit Gewalt, der immer bei den Sinnesobjekten bleibt, dann betrügt man sich selber, sagt Krishna. Aber man kann diese niedere Neigung aufgeben, wenn man einen höheren Geschmack entwickelt, durch höhere Aktivitäten. Mit unserer Rede sollen wir Krishna-Katha besprechen. Unseren Geist fixieren wir auf Krishna, auf Krishnas wunderschöne Lieder. Wenn wir zornig sind, sind wir zornig auf die Feinde Krishna. Hassen die Sünde, aber nicht den Sünder. Sehr wichtig. Und mit der Zunge essen wir reichliche Mengen von Krishna Prasadam. Haben wir, glaube ich, heute auch schon zweimal gemacht. Und mit unseren Genitalien zeugen wir Krishna bewusste Kinder, wenn wir im Haushalt da sind. Hast du das schon mal gemerkt, wie man, wenn man aus dem Harinam kommt, richtig gechantet hat, wie der ganz so ruhig ist? Man weiß gar nicht, was man sagen soll. Hast du das schon mal gemerkt? Ist so still. Manchmal ist es so, dann haben wir den Harinam gemacht und dann wünschen sich die Devotees noch, dass man eine kleine Ansprache macht. Aber ich tue immer so, den Geist sehe ich auf den Prediger. Um wirklich zu sprechen, weil der Geist einfach friedlich ist, da ist nichts mehr da. Kennt ihr das? Harina, ich möchte euch auch bitten, um den Geist und die Sinne zu kontrollieren, chantet manchmal 64 Runden. Zuerst wird er schreien, der Kerl. Nicht? Ich will nicht. Aber wenn man da einmal durchkommt, dann ist es sehr nice. Wir wollen zum Bhima Nirjali Kadesi in München den 64. Rundentag ausrichten. Wir wollen zusammen sagen, alle die Leute, Sanketana und so. Ja? Ach, toll. Ein Devotee, der sich ganz in Krishna mit spirituellen Klangschwingungen beschäftigt, wird im Bhagavatam geschrieben. Die Sprache eines Devotees versagt ihm manchmal. Ihre Herzen schmelzen. Sie rufen immer wieder nach Krishna und lachen manchmal. Sie fühlen sich beschämt und weinen laut nach Krishna. Und dann tanzen die Devotees wieder. Solch ein Devotee, sagt Krishna, der in meinem liebevollen Dienst fixiert ist, reinigt das gesamte Universum. Ich glaube, es ist klar, nicht? Wenn die Sprache stottert, Krishna, weil Krishna so wunderbar ist, nicht? Dann ich hoffe, ich habe euch nicht total schockiert. dann ist man, hat man keine Schwierigkeiten mehr mit dieser Welt, nicht? Einmal kam ein Devotee zu Prabhupada. Der hatte gehört, dass Prabhupada zu einem Devotee, der seine Sinne nicht kontrollieren konnte, eine spezielle Diät gegeben hatte. Also 4 Löffel Spinat, 3 Chickpeas und so weiter. Und das hörten die Devotees, und wie die Devotees immer sind, endlich mal eine Technik. Jetzt gehen wir die Sache mal ganz technisch an. Kamen zu Prabhupada und wollten, dass Prabhupada ihnen ebenfalls eine spezielle Diät vorschreibt. Die Jai Gopal Diät, wo alles klappt. Und Prabhupada sagte, nein, chante und bete, das ist unser Weg. Und der Devoti sagte, ja, ich mach schon, ich chante und bete. Und dann sagte Prabhupada, ja, ich weiß, es ist manchmal schwierig, ich habe auch eine Zunge. Und erinnerte sich an den Vorfall, wo sie Kalkutta bombardiert hatten, und Prabhupada hatte Kachoris gegessen und wollte nicht reingehen in den Bombenschuss, weil er die Kachoris zu Ende essen wollte. Prabhupada sagte, ich habe auch eine Zunge. Es ist manchmal schwierig. Dann kam ein anderer Devotee zu Prabhupada und beklagte sich, es ist zu schwierig. Darauf sagte Prabhupada, gib's auf zu versuchen, deine Sinne und den Geist zu kontrollieren. Beschäftige dich besser im hingebungsvollen Dienst. Diene Lord Chaitanya Mahaprabhu und lass ihn die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Das ist eine sehr, sehr nice devotionale Methode. Das ist ehrlich gesagt auch meine Methode. Ich beschäftige mich einfach in Krishna, in Lord Chaitanyas Dienst, so gut wie es geht, mit dem Geist und dem Sinn. Manchmal ist es nicht so super erfolgreich, aber Lord Chaitanya geht dann ins Herz und macht den Rest. Das betet ja auch Bhaktivinoda Thakur. Oh Krishna sagt, ich habe alles versucht, um meine Sinne und den Geist zu kontrollieren. Ich war nicht erfolgreich. Jetzt musst du in mein Herz kommen. Und du musst die Kontrolle übernehmen. Tumi Rishikesha. Jetzt komme ich zu dem Traum. Tumi Rishikesha heißt, du bist Rishikesh, derjenige, der die Sinne meistern kann. Bist du zufrieden mit dieser Möglichkeit? Das klingt irgendwie richtig. Ne? Wenn du isst, ist es gut, weit möglichst einfach zu essen. Aber meine ganz wichtige meine ganz wichtige Anweisung an euch ist, meditiert nicht zu viel negativ. Denkt nicht immer an die Dinge, die ihr vermeiden wollt in eurem Leben. Sonst nehmen euch diese Dinge in Besitz. Das gute Beispiel hierfür ist, als Krishna mit Balaram und Satyaki nach der Schlacht von Kurukshetra durch einen Wald ging. Sie merkten bald, sie konnten die Reiseziel nicht erreichen und zogen sich so im Wald zurück, um zu übernachten. Aber es war ein gefährlicher Wald. Und so sagte Krishna, wir machen es so, wir müssen jeweils eine Nachtwache haben. Satyaki macht die Nachtwache für das erste Drittel der Nacht, Balaram die Nachtwache für das zweite Drittel der Nacht und ich mache die Nachtwache für das letzte Drittel der Nacht. Als Balaram und Krishna rasteten, kam plötzlich ein schnaubender Dämon, so plötzlich noch ganz, auf Satyaki und sagte, folgendes, ich bin so powerful, ich kann euch auffressen. Aber wenn du ruhig dabei stehst, wie ich deine beiden Freunde aufpresse, werde ich nichts unternehmen. Gegen dich. Ich verschone dich. Sonst presse ich euch alle 3 auf. Satyaki sagte, Frechheit von dir, so wird das zuzumuten, zückte sein Schwert und stürzte sich auf den Dämon. Aber je mehr er mit ihm kämpfte, desto stärker wurde er. Schließlich lag Satyaki am Boden und erwartete den Todesstreich, als sich der Dämon zurückzog. War wirklich noch nicht vorgekommen. Er war jetzt sehr müde und weckte Balaram auf. Du, deine Nachtwache, komm. Und ohne ihm zu sagen, legte er sich hin. Balaram wachte auf. Nach einiger Zeit kam der gleiche Dämon, ging auf Balaram und machte ihm den gleichen unlauteren Vorschlag. Ich verschone dich, wenn du mir erlaubst, deine beiden Freunde aufzufressen. Balaram sagte, und stürzte sich auf den Dämon. Aber je mehr er mit ihm kämpfte, desto stärker wurde er, bis schließlich Balaram nicht mit ihm kämpfen konnte. Und da verschwand er plötzlich. Als nächstes kam Balaram, weckte Krishna auf, und dem war das noch nicht widerfahren. Er legte sich hin, ohne Krishna Bescheid zu sagen. Das gleiche kam mit Krishna. Der gleiche Dämon kam vor Krishna, machte ihm den gleichen Vorschlag. Ich esse deine beiden Freunde auf und verschone dich. Okay? Krishna schaute ihn an und lachte. Der Name, als er über den Dämon lachte, wurde der ganz beschämt und klein und kleiner. Zuerst wie ein Zwerg, dann wie ein Wicht, dann wie ein Troll, dann wie eine größere Ratte, dann wie eine Maus, dann wie ein Däumling und dann so wie ein halber Däumling. Und da steckte er sich in den Dodi und rollte ihn ein für später. So, nach einiger Zeit wachten dann Satyaki und Balaram auf und wischten sich die Augen. Satyaki sagte zu Balaram, du, ich habe so schlecht geträumt, da war irgendwas, so wie ein Dämon, wer war das? Balaram sagte, den habe ich auch getroffen, warum hast du mir denn nicht davon erzählt? Weil ich wusste nicht, dachte, das wäre vielleicht auch meine eigene Einbildung, sagte Satyaki. Es war eine ganz seltsame Situation. Dann meldete sich Krishna zu Wort und rollte sein Dodi so auf. Ist das der? Balaram und Krishna sagten ja. Und ja, Balaram und Satyaki sagten ja, aber wieso ist er so klein? Und wer ist das überhaupt? Dann sagte Krishna, das ist Krodha, Zorn. Wenn man versucht, mit dem Zorn zu kämpfen, wird er stärker und stärker und stärker. Kennt ihr das? Wenn man lustvoll ist. Nein, ich will nicht lustvoll sein. Ich will nicht lustvoll sein. Ich will nicht lustvoll sein auf diesen Energieball. Man wird aber immer mehr und mehr und mehr. Oder, na, ich will nicht zornig. Ich will mich nicht ärgern über Bhakta Joe. Ich will mich nicht ärgern über Bhakta Joe. Ich will mich nicht ärgern über den blöden Dr. Joe. Es wird stärker und immer stärker und immer noch stärker. Deswegen ist die Vaishnava-Methode, den Geist zu kontrollieren und die Sinne zu kontrollieren, wirklich sich positiv zu beschäftigen, ganz wichtig. Bitte merkt euch diese Lektion und wandelt es ein in eurem spirituellen Leben. Lord Krishna gibt diese Methode im Bhagavatam wieder und ich möchte euch die Referenz gerne nennen für diejenigen, die es aufschreiben. Ein ganz wichtiger Schloka. Bitte notieren, wenn ihr Notizen macht. 11. Kanto, 20. Kapitel, Text 27 und 28. 11, 20, 27, 28. Hier beschreibt Krishna ein Devotee, der noch in Versuchung gebracht wird. Er sagt, mein Devoti hat Vertrauen entwickelt in die Erzählung über meine Herrlichkeiten. Und mein Devoti hat eine ablehnende Haltung gegenüber allen materiellen Aktivitäten, weil er ja weiß, dass alle Sinnenbefriedigung zu Leid führt. Aber er ist nicht in der Lage, allen Sinnengenuss den Rücken zu kehren. Das beschreibt also uns. Wir wissen ja, Krishna ist der Beste. Ist Gott und wir haben Vertrauen und so weiter und wir wissen auch, Sinnbefriedigung führt zu Leid, aber wir sind noch nicht in der Lage, jeweils der Super-Devotee zu sein. Doch mein Devotee sollte glücklich bleiben und mich mit großem Vertrauen und großer Überzeugung verehren. Obwohl er noch manchmal im Sinnenbefriedigung beschäftigt ist, weiß mein Devotee, dass Sinnenbefriedigung zu einem leidvollen Ende führt und bereut ernsthaft solche Aktivitäten. Das ist manchmal bei Devotees so, die plötzlich feststellen, ich kann die Prinzipien nicht einhalten. Und die vielleicht sogar Prinzipien brechen. Die Devotees sollten einfach merken, ach, ich bin ein bisschen in einer Schwierigkeit geraten, meine Sinne und mein Geist sind so unkontrollierbar, aber mich bereue das und ich höre über Krishna, so gut wie ich kann. Und dann kommt durch das Hören über Krishna der Geist der Loslösung. Bhaktivinoda Thakur gibt einen weiteren Tipp, umzugehen. Er sagt, der beste Weg, umzugehen mit diesen Verehrungen des Gemütes und den Sinn, ist Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit Devotees. Ich möchte euch gerne ein Beispiel geben, wie das Devotees ist. Angenommen, du wärst zornig auf jemanden. Auch in der Zorn. Wenn du deine Gemeinschaft hast mit Sadhus, sagen dir die Sadhus vielleicht, oh mein lieber Devotee, alles was du erlebst im Augenblick, ist auf deine eigenen Missetaten zurückzuführen. Du hast dir selber diese Situation eingebrockt. Wieder Beispiel ist das der Avanti Brahmana. Leute waren so schlecht zu dem. Haben ihm seinen Bettelschüssel weggenommen, haben ihn beleidigt, haben ihn geschlagen sogar. Und normalerweise, ja, wäre er wahrscheinlich einer Guerillatruppe beigetreten und hätte sich gewehrt. Aber was bringt es denn? Er hatte dann Gemeinschaft mit Vaishnavas. Und als er dann gefragt wurde, wer sind die Ursache für dein Leid? Da sagte er nicht die Leute. Da sagte er auch nicht die Planeten. Sondern er hatte das deutliche Verständnis. Mein eigener ungezügelter Geist, der ist die Ursache für das Leid. Mein Geist muss ich kontrollieren. Alles ist der Avanti-Brahmana. Man kann aber nur diese spirituellen Schlussfolgerungen, spirituellen Erkenntnisse gewinnen in Sadhu Sangha. So jemand, der die sechs Dränge kontrollieren kann, er ist ein wirklicher Goswami. Und es ist wichtig für einen Menschen, der den Weg Rupa Goswami geht, in diese Richtung zu schauen. Ich möchte euch jetzt noch zum Abschluss ein Lied vorsingen. Hari He Prapancha Podiya Agati Hoya Nadeki Upayara Agati Ragati Charane Sharana Tomaye kari no sara karamage yana kichuna hi mora sarana bhajana nai tumi kripa maya amito kangala ayayukti kripa chai vakya mano vega krodha jiva vega Udara upasta vega Miliyae sabha Samsara basaye Diteche paroba vega Aneka jatane Se sabada mane Chariyate ashe ami Anatera nata Sakita vanama ekamo barasatumi.
Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare
Hare Krishna, das geht leider nicht. Die Übersetzung, die wir noch singen, dann machen wir eine kurze Pause. Oh mein Lord Hari, ich bin in die Illusion dieser Welt gefallen und somit völlig hilflos geworden. Außer dir sehe ich keine Möglichkeit, befreit zu werden, weil du die einzige Zuflucht für die Hilflosen bist. Habe ich Zuflucht bei deinen Lotusfüßen angenommen. Das ist das Wichtigste. Ich kann auf keinen Hintergrund in frommen Aktivitäten zurückblicken. Ich habe kein Wissen und kein sehr reguliertes, hingebungsvolles Leben. Aber du bist doch voll mit Mitleid und Güte. Und weil ich verzweifelt bin, erflehe ich deine grundlose Barmherzigkeit. Weißt du, die machtvollen Dränge von Sprache, Geist, Zorn, meine Zunge, mein Bauch und die Genitalien haben eine Gangsterbande gebildet und wollen mich jetzt in den Ozean des Materiellen, der materiellen Welt schmeißen und mich so in ernsthafte Schwierigkeiten bringen. Nach zahlreichen Bemühungen, diese materiellen Forderungen endlich einmal zu überwinden, habe ich völlig alle Hoffnung aufgegeben. O Herr der Verzweiflung, ich rufe deinen heiligen Namen an, denn jetzt bist du meine einzige Hoffnung. Das ist der erste von 13 Liedern, man nennt sie Bhajan Lalasa, die Sehnsucht nach Dienst zu Krishna. Sehr schönes Lied, was diese Inhalte wiedergibt und ein sehr schönes Gebet ist, finde ich. Nicht schön, die Bhaktivinoda Thakur Mut zu sehen. Die Sinne haben sich, haben eine Gangsterbande gebildet und wollen mich in den Ozean der materiellen Welt schmeißen. Und mein Geist gehört dazu, dieser Name. Der hat sich auf der ist rübergelaufen, auf die Seite der Verräter. Ich habe alles getan, um fertig zu werden mit denen. Jetzt musst du einfach kommen. Finde ich sehr, sehr nice. Sehr schönes Gebet. Wir müssen also unbedingt mal diese Gebete alle übersetzen ins Deutsche. Wir können ja mal nicht einander Krieger bitten, die macht hier eine schöne Übersetzung. Gut. Dann würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine Pause machen. Oh, kommt, liegen sehr gut in der Zeit. Wollen wir vielleicht eine Pause von 15 Minuten uns genehmigen? Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Dann können wir ein bisschen chanten und ein bisschen... Habt ihr zu den Texten, den ihr gehört habt, oder den Themen, irgendwelche Fragen, die ihr zu diesem Zeitpunkt stellen möchtet? Oder möchten wir, dass wir weitergehen? Wenn der Devi? Ja? Ja?
Wenn ich Gemeinschaft habe mit fortgeschrittenen Gottgeweihten, dann ist das ein sehr schönes Erlebnis. Ich bin sehr angezogen und ich fange an, irgendwie diese Stimmung aufzufangen und laufe dann Gefahr, sie imitieren zu wollen. Die Gottgeweihten sind sehr barmherzig und respektieren jeden und nehmen mich einfach so auf, als ob ich eine von ihnen wäre. Dann werde ich irgendwie stolz und glaube, ich sei wirklich eine von denen und verhalte mich auch so und imitiere sie einfach. Und zu einem gewissen Zeitpunkt kommt eine Lektion, oh nein, ich bin noch lange nicht so weit. Und dann kommt Enttäuschung, eben auch Zorn, Neid auch. Und das ist sehr schade, das hindert mich dann, die Gemeinschaft richtig anzunehmen. Und ich frage mich dann, muss ich die Gemeinschaft vermeiden? Oder kann ich einfach meine Einstellung ändern?
Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, was es bedeutet, Gemeinschaft mit Devotees zu pflegen. Und er sagt, man sollte ihrem Beispiel folgen. Das ist ein Unterschied zum Imitieren. Man muss einfach ein bisschen sehen, das wird bei diesen Texten sehr nice herauskommen, wo man selber ist und die Unterweisung oder die, das Beispiel, was man da lernt, auf seine Situation anwenden. Ich glaube, du wirst ein sehr schönes Beispiel finden oder sehr schöne Unterweisung finden von Rupa Goswami, also von Bhakti Vinod Thakur eigentlich, zu dem nächsten Vers, wo Bhakti Vinod Thakur dann sagt, dass für Sannyasis die Befolgung oder die Ausübung dieses Prinzips das bedeutet und für Grihasthas fast genau das Gegenteil. Das ist interessant. Und ich glaube, wenn du das sorgsam studierst, also wenn es dann soweit ist, ich werde dir nochmal ein besonderes Zeichen geben, dass du weißt, jetzt muss ich, das ist jetzt so meine Frage, dann wirst du sehen, wo der, was der, sagen wir mal, was Befolgen bedeutet. Ich glaube, wir haben, ja, weil wir eigentlich in unserer westlichen Tradition oder Kultur eben noch nicht so viel Erfahrung mit der Ausübung von spirituellem Leben haben, es ist für uns durchaus eine große Gefahr, dass wir einfach imitieren und nicht folgen und auch gar nicht wissen, wo der Unterschied ist. Das werden wir, also wenn wir deine Frage noch kurz parkieren dürfen und dann werden wir aus dem Parkplatz herausholen und uns mit ihr beschäftigen, wenn es denn der Zeit ist. Also die allgemeine Antwort ist, yes, man muss versuchen zu befolgen, und wie man das macht, wollen wir dann studieren anhand dieses Textes hier. So, vielen herzlichen Dank. Sind sonst noch irgendwie Jai Gopal? Ja. Aktiv sind wir. Ja. Mit Harinam ist hier Sanketan gemeint. Wenn du, das stimmt, wenn der Geist völlig durchdreht und die Sinne völlig durchdrehen und man sich dann versucht hinzusetzen und zu chanten, dann ist es sehr, sehr schwierig. Aber deswegen wird Japa immer begleitet in unserer Tradition mit Sankirtan, gemeinsam chanten, auch tanzen, Medanga spielen im Dienste vom Kirtan. So, das geht sehr. Sankirtan, in der Gemeinschaft von anderen. Das ist. Aber was machen wir, wenn wir 16 Runden chanten müssen? Weil wir das versprochen haben, wir sind eingeweiht. Und was ich sehr oft mache, ist, wenn ich merke, der Geist und die Sinne sind unwillig, ich nehme ein paar Kartes und singe einfach zu Krishna. Vorher. Das ist ganz wichtig bei dem, bei diesem Brathat, wo wir den ganzen Tag schauen. Manchmal kommt es vor, dass der Geist und die Sinne dann wirklich ankommen und anklopfen. Einstören wollen. Und dann muss man einfach sich ein paar Kartus schnappen und laut singen. Laut, das ist wichtig, laut. Prabhupada hatte dieses Prinzip des laut Singens und Chantens bei gestörten Japa einmal empfohlen. Er sagte, wenn es so schwierig ist, den Geist und die Sinne zu kontrollieren, dann musst du auf ein Feld gehen und ganz, weil du da keinen stören kannst, und ganz laut chanten, Hare Krishna, Hare Krishna, also richtig, richtig laut. Ne? Die Reihenfolge der Sinne, also du meinst, wie man sich beschäftigen muss?
Oder wie Wichtigkeit, oder wie kann man das verstehen?
Vacho Vega. Also das geht darum, erst die Sprache zu kontrollieren und dann den Geist. Sehr oft so, wenn du dich wirklich bemühst, gut zu sprechen, wird der Geist kontrolliert. Zum Beispiel, wenn du dich bemühst, als Devotee sehr gut über andere Devotees zu sprechen, Irgendwann denkst du gut über sie. Es ist unglaublich, wenn man da eine kleine Disziplin in der Sprache einsieht. Also man fängt hier mit der Sprache an und dann geht es mit dem Geist leicht und dann geht es mit dem Zorn. Wenn du aber immer unflätig sprichst, wird dein Geist immer gestört sein und von dem gestörten Geist kommt dann eine größere Störung, nämlich der Zorn. Da ist eine Sequenz drin. Eines bewegt die das andere. Gut. Nadia Bihalini hatte deine Entschuldigung.